Die Matinée in SWR Kultur guckt heute ganz genau hin, denn das Auge ist vor Gericht eben der beste Zeuge, oder? Christian Matzdorf ist Professor für Kriminalistik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik. Guten Morgen, Herr Matzdorf.
Guten Morgen.
Augenzeugen, das lernen wir Hobbyermittler im Fernsehkrimi. Die sind eigentlich das Wichtigste, egal ob Verkehrsunfall oder Mord. Denn wenn es einer gesehen hat, dann kann er erzählen, wie es war. Wie wichtig sind die Augenzeugen für den Profi?
Augenzeugen sind natürlich unersetzlich für die kriminalistische Arbeit, das ist ganz unbestritten, aber es ist eine sehr zweischneidige Sache. Wir haben ja heute die Prävalenz des Sachbeweises, also wir haben sozusagen den Vorrang des Sachbeweises im Beweisverfahren, denn naturwissenschaftliche Beweise, die sind im Regelfall unumstößlich, da kann man sich um das Verfahren vielleicht noch etwas kümmern, aber die Beweise selber, die sind unstrittig. Bei den Augenzeugen und den Augenzeugenaussagen, da wirken so viele verschiedene Determinanten ein, dass man sich auf der einen Seite sehr wohl freuen kann als Ermittlerin, als Ermittler, wenn man Augenzeugen hat und auch die Befragen vernehmen kann und die Aussagen verwerten kann, auf der anderen Seite aber sehr, sehr vorsichtig vorgehen muss, denn Fehlerquellen gibt es da zuhauf.
Fehlerquelle ist, dass ich glaube, was gesehen zu haben, was ich vielleicht gar nicht gesehen habe?
Ja, das ist der Klassiker in der Psychologie. Ich glaube, das ist Psychologie-Grundkurs im Studium. Ein Verkehrsunfall, zwei Autos stoßen zusammen, mehrere Menschen werden befragt, was passiert ist. Am Ende gibt es Zeugen, die sehr glaubhaft versichern, verschiedene Fahrzeuge gesehen zu haben, nämlich zwei, drei, vier oder fünf Beteiligte. Die Farben werden unterschiedlich benannt und auch der Vorgang selber, der Unfallvorgang, wird ganz unterschiedlich beschrieben. Und das sind nicht Menschen, die gerne lügen, die falsche Spur legen wollen sozusagen, sondern die fest davon überzeugt sind, dass das, was sie wiedergeben, dem entspricht, was tatsächlich dann auch passiert ist. Und in dem Zusammenhang also ergo, was sie wahrgenommen haben.
Wie geht man denn damit um als Kriminalist? Also wie kriegen Sie aus den Leuten raus, ob das, was sie glauben, erinnern zu können, auch tatsächlich passiert ist?
Das ist eine ganz, ganz hohe Kunst und da muss ich ein bisschen ausholen, wenn Sie mir gestatten. Dazu, wir haben ja bisher oder in der Vergangenheit in der Kriminalistik diesen Aussagen immer großen Glauben geschenkt und dann hat man möglicherweise noch einige Plausibilitätsprüfungen eingeführt, hat also nochmal nachgefragt, vielleicht deckte sich das auch mit einer vergleichbaren Aussage oder mit einem Bild der Örtlichkeit, einer Tatörtlichkeit beispielsweise und dann war das meistens auch gut. Und im Regelfall funktionierte dieses System auch. Und dann hat man festgestellt, und das ist eigentlich schon eher jüngerer wissenschaftlicher Stand, dass es ganz andere Einflussvariablen auch auf die Zeugenaussagen, die Augenzeugenaussagen gibt. Nämlich beispielsweise eine dieser Variablen ist der Ermittler, die Ermittlerin selber. Und nicht nur die Art, wie sie fragt, sondern das, was in der Person, die dort ermittelt und befragt, vernimmt, vorgeht. Und das ist dann schon die hohe Kunst, sich damit auseinanderzusetzen.
Das heißt, der Augenzeuge versucht zu deuten, was von ihm gewünscht wird? Kann man sich das so vorstellen?
Da gibt es verschiedene, ja richtig, das ist also ein Teil, ne? Also es gibt Augenzeugen, die berichten in einer, ich sag mal, jetzt würde ich fast sagen, sozial adäquaten, situationsadäquaten Art und Weise, also wenn die annehmen, es muss plausibel sein, es muss kurz und stimmig sein, ja, dann wird eben anders wiedergegeben, als wenn jemand sich da freier fühlt und freier berichtet. Aber mir geht es in erster Linie darum, dass der Augenzeuge natürlich eine Erinnerung hat und diese Erinnerung natürlich immer wieder auch angetriggert wird durch die Fragen, die ihm gestellt werden. Das heißt, wenn ich bestimmte Fragen immer wieder stelle und da gibt es tragische Beispiele in der Kriminalitätsgeschichte hier, wo es dann auch zu Fehlurteilen kam, dann kann sich die Erinnerung selbst neu definieren oder überschreiben und weicht immer mehr von dem tatsächlich Gesehenen ab.
Das heißt, Sie haben es angesprochen, auch im Zeitverlauf ändern sich Erinnerungen. Ja. Es gibt also kein Bild, was wir abspeichern oder kein kurzes Filmchen, auf das wir zurückgreifen können, sondern das ist offenbar, da gehen wir die ganze Zeit aktiv mit um. Und ja. Was passiert ist zwischen dem Zeitpunkt, über den ich berichten will und heute, das spielt eine Rolle.
Also die Wahrnehmungspsychologie hat sich damit ja intensiv beschäftigt und diese Annahme, dass unsere Erinnerungen ein Kontinuum darstellen, die ist schon lang passé. Das heißt, unsere Erinnerung überschreibt sich immer wieder selber. Aufs Neue, ohne dass wir etwas dazu tun können. Das kann durch andere Eindrücke sein, kann aber auch ganz intensiv dadurch passieren, dass ich beispielsweise suggestive oder immer wieder auf einen bestimmten Sachverhalt hinweisende Fragen stelle, also keine offenen Fragen. Ne? Wenn ich mehrmals eine Person anspreche und sage, Sie haben also doch gesehen, wie der Täter das Messer geführt hat und in den Bauch gestochen hat des Opfers, dann wird das irgendwann mal zu einer Erinnerung, die wir so auch speichern, zwischenspeichern und die wir, wenn wir sie abrufen, dann auch so wiedergeben werden. Und das ist dann weit weg von dem, was das Auge gesehen und das Hirn verarbeitet hat.
Muss man also sagen, sowas wie einen objektiven Augenzeugenbericht, den gibt es gar nicht?
Also wenn ich es als Statement beantworten müsste, dann würde ich sagen, Sie haben recht.
Aber?
Es sind natürlich, bestehen natürlich viele Möglichkeiten, Quellen, Fehlerquellen auszuschließen. Und damit haben sich jetzt gerade Menschen beschäftigt, die in der Vernehmungstechnik, der Vernehmungspsychologie forschen. Da sind die Norweger ganz führend darin, dass man beispielsweise Befragungs- und Vernehmungssituationen von Augenzeugen so gestaltet, dass möglichst wenig an Einflüssen dazukommt, die eine Wiedergabe verzerren können. Ja, dass man also ein Ambiente gestaltet und Fragen gestaltet, die eine möglichst realistische Nachbildung dessen, was derjenige tatsächlich auch erlebt hat oder meint erlebt zu haben, dann auch möglich machen. Da kann man den Zeugen, den Augenzeugen gut mithelfen und letztlich auch die Ermittlung zielführend vorwärts bringen.
Das ist jetzt sozusagen, wie man die Laien behandelt, die gar nicht so genau wissen, wie sie sich da erinnern. Wie macht das denn der Profi? Also wie machen Sie das? Wir können es ja gerade nicht sehen. Wir sitzen in zwei unterschiedlichen Hörfunkstudios, weit voneinander entfernt. Ich weiß überhaupt nicht, wie das Studio bei Ihnen aussieht, in dem Sie sitzen. Wie beschreibt das der Profi und was merkt er sich?
Der beschreibt natürlich das, was er wahrnimmt und das vor dem ganz individuellen Filter. Und er merkt es sich mit seinen eigenen Techniken. Und da gibt es ja eben die mehr visuell veranlagten Typen und diejenigen, die auf eine andere Art und Weise überbrücken, sich bestimmte Dinge merken können. Sie haben gerade gesagt, wir sehen uns ja nicht. Ich habe ein Bild von Ihnen. Ich sehe Sie quasi plastisch. Ja, also ich sehe sogar fast eine Person, das ist eine Imagination. Ich müsste bei einer späteren Beschreibung davon Abstand nehmen. Also das heißt, ich muss mich selbst ein Stück weit in die Metaebene begeben, gerade als Ermittler, als Ermittlungsperson, und versuchen, so neutral wie möglich etwas wiederzugeben. Das funktioniert aber immer vor dem Hintergrund des eigenen emotionalen Schwingbodens. Ja, das ist ein Unterschied, ob ich mit dem Opfer der armen Frau, die misshandelt worden ist, zuerst spreche, oder mit dem Täter, dem Großen. Ich skizziere das jetzt übertrieben. Großen, kräftigen Mann, der die Frau geschlagen haben soll. Das ist ein Unterschied, ob ich Kinder habe und in einer Angelegenheit ermittle, wo Kinder Opfer geworden sind. Das ist ein Unterschied, ob ich gut geschlafen habe oder schlecht geschlafen habe, ob mein Kaffee mir fehlt oder ob ich zu viel Kaffee hatte. Das alles beeinträchtigt die Wahrnehmung, auch die visuelle Wahrnehmung durch das Auge eben, und es beeinträchtigt dann auch die Wiedergabe. Also das passiert den Profis genauso wie denjenigen, die damit sonst nicht befasst sind.
Und Sie haben gerade gesagt, schon alleine, weil Sie meine Stimme hören, entwickeln Sie ein Bild von mir. Das heißt, es ist wahrscheinlich für die Ohrenzeugen ganz genauso.
Ja, das ist richtig.
Wenn Sie jetzt sagen sollten, ich habe das und das gehört, dann hat das auch was mit einer Visualität zu tun, die Sie zu dem Zeitpunkt hatten oder auch später hatten. Und der eine Sinn sozusagen beeinflusst den anderen. Also die Ohrenzeugen sind auch nicht besser.
Es gibt bei uns den Knallzeugen, ne? Das ist der, der erst hinguckt, wenn es knallt, aber ein Geschehen davor konstruiert und das mitbeschreibt. Ne? Da muss man sehr sauber mit umgehen. Es gibt Menschen, die audiovisuelle Eindrücke wiedergeben, aber sofort eben mit bestimmten Vorgängen konnotieren und diese Vorgänge dann eben so individuell einbauen, dass es sehr, sehr schwierig ist, das zu filtern. Das ist eine große Aufgabe der Ermittlungsarbeit und man muss mit einer gewissen professionellen Distanz damit umgehen, ja.
Das Auge, ein Zeuge mit ganz eigener Dynamik, den man schwierig in den Griff kriegen kann. Christian Matzdorf hat uns davon erzählt, Professor für Kriminalistik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Vielen Dank, Herr Matzdorf.
Sehr gerne. Auf Wiederhören.